Samstag gestern heimgekommen von der Ameisli. Die Ameisli ist ein Kinderprogramm und sie haben im Kinderprogramm etwas gehört von Gott. Und sie ist ganz begeistert zurück und hat gesagt, Papi, Gott ist ganz dick. Und ich habe gedacht, um Himmels Willen, wo kommt denn das her? Und habe ganz anständig zurückgefragt, ja, warum ist denn Gott dick? Und sie hat gesagt, weil er eben der Größte ist. Das ist das, was sie uns erklärt haben in der Ameisli. Und das ist ja logisch im Kinderkopf, wenn Gott sehr gross ist, dann muss er auch sehr dick sein. Und wir machen die ganze Gottesdienstreihe von Daniel ja zusammen mit dem ganzen Kinderprogramm. Also an allen Orten jetzt auf dem Areal gehören alle die gleiche Botschaft von Daniel. Und ich bin auch gespannt, mit was für einer Aussage sie wieder zurückkommen nach heute Morgen, wenn wir hören, dass Gott eben der Größte ist. Genau, und wir haben ja ganz grosse Herrscher, ganz grosse politische Machthaber in dem Buch Daniel. Und vielleicht geht es dir ein bisschen wie mir manchmal, wenn ich die Nachrichten schaue und stell dir jetzt vor, du schaust die Nachrichten, vielleicht gerade letzte Woche, und dann überlegt man sich so, haben denn die Regierenden und die Regierungschefs noch alle Tassen im Schrank? Also, manchmal fragt man sich da, geht es im Kopf von dem Machthaber oder von dem Präsident überhaupt noch rational her und zu? Und genau mit so einem haben wir es zu tun, in der heutigen Geschichte von Daniel. Und zwar haben wir es zu tun mit dem König Nebukadnezar. Der König Nebukadnezar, der rutscht ab, wirklich in Irrsinn. Er verliert seinen Verstand. Und ein Künstler hat es versucht, so darzustellen. Das ist der König. Das ist der mächtige König Nebukadnezar. Er verliert seinen Verstand, er hat das Gefühl, er sei ein Tier, er isst Gras für Jahre. Das ist eine seltene Krankheit, die übrigens effektiv vorkommt. Es gibt eine psychische Krankheit, wo die Leute das Gefühl bekommen, sie sind ein Tier. Er isst nicht Gras, er frisst Gras. Und er lebt im Wald draussen, der grosse König. Und das ganze Abrutschen in die Irrationalität, in Wahnsinn, fährt an einem ganz bestimmten Punkt an. Es fährt da an. Da sieht er völlig anders aus. Das ist der gleiche Mann. Haargenau der gleiche Mann. Und er ist da am Höhepunkt von seiner Macht und er steht auf dem Dach von seinem Königspalast in der Hauptstadt, die er aufgebaut hat, Babel, und er schaut um und er ist auch zufrieden mit dem, was er erreicht hat. Das ist ja etwas, was wir auch dürfen, gell? Wir dürfen manchmal zurückschauen auf das, was wir erreicht haben mit unserer Ausbildung, in der Arbeit, in der Familie, und wir dürfen zufrieden sein. Und er macht das da auch und er sagt sich dem Folgendes: Das ist das große Babel, das ich erbaut habe zur Königsstadt durch wem seine Macht? Meine. Große Macht. Und die hat er wirklich gehabt. Zu Ehren wem seiner Herrlichkeit? Meiner Herrlichkeit. Und wir haben da den König. Und wenn es einen Mensch gibt, der das hat dürfen sagen, dann der König Nebukadnezar. Weil der hat sowas von abgeräumt. Der hat im damaligen Nahen Osten, ich habe hier eine Karte, wo man so einen dunkleren Bereich sieht, der praktisch den ganzen Nahen Osten hat er erobert. Von einem kleinen Staat aus hat er alles erobert. Und der Nebukadnezar gehört zu den Eroberern, die nicht nur viel Gebiet erobert haben, sondern dann nachher dann noch können halten und gut regieren. Von dem haben wir nicht so viel. Er gehört da wirklich in die Top 10. Da gibt es einen Alexander der Große, da gibt es vielleicht einen Kaiser Augustus, einen Genghis Khan im Osten, vielleicht einen Napoleon. Und dann gibt es auf gleicher Augenhöhe in dieser Top-Liga unseren Nebukadnezar. Und er sagt zu sich, das ist das große Babel, das ich gebaut habe zur Königsstadt, durch meine Macht, zur Ehre von meiner Herrlichkeit. Also wenn es einen gibt, der so etwas könnte sagen, dann er. Und wir denken jetzt ein bisschen viel ich drin, gell? Und wir, so die Underlings, also wir, die nicht so viel Macht haben, wir denken schnell mal, also die Typen mit so viel Macht, das ist gefährlich und das darf jetzt nicht, die müssen abgesetzt werden. Und wir müssen vorsichtig sein, dass wir nicht vorschnell Menschen kritisieren, die einfach viel Macht haben. In der Bibel haben wir den Nebukadnezar, der nie kritisiert wird dafür, dass er viel Macht hat. Wann er dafür kritisiert wird, in Jeremia zum Beispiel, ist, dass seine Soldaten manchmal überaus grausam waren. Dafür wird er kritisiert. Und im Buch Daniel wird er nicht dafür kritisiert, dass er viel Macht hat, sondern dass er meint, er sei der Größte. Dafür wird er kritisiert. Und Machtvakuum, das entstehen in Gebieten, das ist oft viel gefährlicher. Das klassische Beispiel ist der Saddam Hussein im Irak, Der hat ein grosses Gebiet gehabt, sehr viel Macht, und das war kein netter Typ gewesen, der hat mit eiserner Faust regiert. Aber der hat wenigstens das ganze Gebiet können regieren. Und dann sind die Amerikaner gekommen, mit dem Zweiten Irakkrieg, haben ihn abgesetzt, und das hat ein riesen Machtvakuum gegeben im Irak und in den umliegenden Ländern. Und wer hat das Machtvakuum gefüllt? Die IS. Auf grausamste Art. Und es ist schwierig, weil der Saddam ist auch nicht gut gewesen, aber ich denke, manchmal hätten wir doch gescheiter das abhalten. In Somalia, da haben wir Anarchie, weil es Machtvakuum gibt, mit ganz vielen Toten in der Zivilbevölkerung. Jetzt sind wir vorsichtig. Menschen, die viel Macht haben, sind nicht einfach schlecht, weil sie viel Macht haben. Da müssen wir differenziert anschauen. Und die Frage ist in unserer heutigen Zeit, wer ist es denn, der viel Macht hat? Wer kommt euch da im Sinn in unserer Welt? Wer hat denn besonders viel Macht? Trump. Wer? Donald Trump. Der Donald Trump hat viel Macht, ja, der hat tatsächlich viel Macht. Wer hat sonst noch Macht? Xi Jinping. Ja, genau, von wo kommt der? Das ist der Vorsitzende der Kommunistischen Partei in China. Genau, der Putin, danke. Wer hat sonst noch Macht bei uns? In unserer Welt, Merkel, jawohl, die hat Macht. Die Deutschen machen das so. Es ist die Frage, was dafür, wie das zu deuten ist. Ja, wir haben auch mächtige Leute. Es gibt eine Organisation, die heisst Forbes, und die geben jedes Jahr so die Top-10-Listen raus von den reichsten Leuten und von den mächtigsten Leuten und so verschiedene Kategorien. Und ich habe es angeschaut. Und wenn ihr es hier anschaut, oben sind die mächtigsten, das ist Rang 1 von den letzten Jahren. Und je tiefer kommen, das ist Rang 2, 3, 4, so, oder? Jetzt, also der Putin kommt wirklich in den letzten Jahren, wird er von Forbes wenigstens als klar der mächtigste Mensch in der Welt angeschaut. Und dann kommen nur an zweiter Stelle Silbermedaillen, oder? Die armen amerikanischen Präsidenten, auch der Trump. Und Merkel hat damals noch einen guten Schuss gehabt, da vor 2 Jahren. Ist in der Silbermedaillenliga gewesen und der Barack Obama und so und der Xi Jinping. Also einfach, wir haben die politischen Machthaber werden als sehr mächtig empfunden. Und wir haben aber nicht nur Politiker, sondern unten haben wir wer? Der Papst. Also es gibt auch religiöse Macht und wir täuschen uns, wir meinen, die grosse Macht in dieser Welt ist nur politisch. Es gibt auch religiöse Macht. Ich bringe beispielsweise jetzt einfach mal den Dalai Lama, der hat keinen politischen Einfluss direkt jetzt außerhalb von seinem Land oder von seinem Gebiet, aber der hat riesigen Einfluss auf Gedanken von sehr vielen Menschen. Oder der Billy Graham. Wer ist der Billy Graham? Er ist kürzlich gestorben, fast 100 geworden, einer der bekanntesten Prediger, Pastoren, Evangelisten vom letzten Jahrhundert. Der hat grossen Einfluss gehabt. Der hat sich mit, man hat das Gefühl, manchmal fast jedem Präsidenten der Welt einmal getroffen, um ein Gespräch zu haben. Also, da gibt es religiöse Macht in unserer Welt. Und dann gibt es auch wirtschaftliche Macht. Ich bringe da auch wieder nur beispielhaft den Mark Zuckerberg von Facebook und den Larry Page von Google. Also, was die für eine Macht haben, das ist riesig, oder? Weil die bestimmen, was wir für Suchresultate haben. Die haben Einfluss auf unsere Gedanken und auf unsere Meinungen. Und wenn wir da schon bei den Finanzen sind, oder Alan Greenspan, also der ist nicht mehr im Amt, aber das ist so der bekannte Chef der US-Notenbank gewesen. Was er entschieden hat, hat bestimmt, ob du ein Häuschen kannst kaufen. Oder? Also wir haben die wirtschaftliche Macht, aber dann haben wir auch die Medien. Und ich habe das Gefühl, die liberal eingestellten Medien sind sehr mächtig in unserer Zeit. Ich habe jetzt da die Oprah Winfrey, das ist die links ist, neben der Hillary Clinton, die hat einen riesigen Einfluss in Amerika zum Beispiel, nur durch ihre Talkshows. Das ist unglaublich. Und wehe, du gehst gegen die liberalen Werte der liberalen Medien, da kommst du unter die Räder. Die haben sehr viel Macht. Und dann haben wir so wissenschaftlich-philosophische Macht, da will ich auch zwei erwähnen, der Stephen Hawking. Das ist ein blitzintelligenter, gescheiter Mann, der früher in seinem Leben als junger Mann eine Krankheit diagnostiziert bekommen hat, wo man gesagt hat, du hast nur noch ein paar Jahre zum Leben. Es ist ein medizinisches Wunder, dass er überhaupt noch lebt. Der hat um die schwarzen Löcher um eine grosse neue Erkenntnis gebracht und hat ein wichtiges Buch geschrieben, eine kleine Geschichte der Zeit. In diesem Buch begründet er, warum seiner Meinung nach das Universum kann ewig sein kann, ohne aber, dass es einen Anfang hat. Da braucht es Gott nicht mehr. Bei meinen Kollegen, der hat da einen riesigen Einfluss gehabt. Der Hawkins ist einer mit sehr viel Macht. im wissenschaftlich-philosophischen Bereich, oder der Daniel Dennett ist kürzlich am Schweizer Fernsehen gekommen, ein Evolutionsbiologe und Philosoph, Wissenschaftsphilosoph. Können wir schauen auf der Homepage vom Schweizer Fernsehen. Also da gibt es so ein bisschen philosophische, wissenschaftliche Macht. Jetzt, wer ist bei uns in der Schweiz denn besonders mächtig? Ich kann ehrlich sagen, was ihr denkt. Es ist nur Abstimmungswochenende heute. Und ihr seid ja alle schon gewesen, also kommt es nicht darauf an. Wer ist denn mächtig bei uns in der Schweiz? Entschuldigung? Super. Wer sind die Mächtigsten in der Schweiz? Das Volk ist der Souverän der Schweiz und das stimmt, liebe Leute. Die Basis ist der Souverän. Wehe, du gehst gegen die Basis in der Schweiz. Ich habe das Gefühl, es hat ein oder andere Politiker, der es probiert hat in den letzten Jahren. Keine Chance. In der Schweiz ist das Volk der Souverän. Und alles, was wir jetzt hören werden, über die Personen, über den Nebukadnezar, da gilt genauso für das Volk der Schweiz. Wir werden eines Tages müssen Rechenschaft abgeben für das, was wir machen. Weil wir sind der Souverän. Wir haben nicht irgendeinen oben an uns und der trifft irgendwelche Entscheidungen. Wir entscheiden. Also, das Volk ist der Souverän. Und wenn wir das jetzt so anschauen, einfach all die Mächtigen, sind wir vorsichtig, vorschnell zu sagen, einfach weil sie viel Macht haben, sind sie schlecht. Da müssen wir vorsichtig sein. Jawohl, sie haben viel Macht, aber das ist an sich, für sich allein genommen, nicht das Problem. Die Frage ist, wie üben sie die Macht aus? Und wenn wir das anschauen, dann könnte es einem schon auch Angst und Bange werden. Der Putin, der macht jetzt Wahlkampf. Und was macht er? Er sagt, wir haben nur zufälligerweise nebenbei ein paar neue Atombomben entwickelt, die wir platzieren können, wo wir wollen in der Welt. Ob es stimmt, ist nochmal eine andere Frage, aber das ist das, was er behauptet. Mit dem macht er Wahlkampf. Und der hat so Söldnertruppen an diversen Orten in der Welt, die haben nichts mit Russland zu tun, aber folgen seine Befehle. Und er hat Machenschaften, er hat Einfluss auf Wahlen im Ausland. Also das ist ein sehr mächtiger Typ, wo man sich fragt, für was braucht denn der seine Macht? Aber nicht nur er, wenn man Säbelrasseln und die Rhetorik gehört zwischen dem Trump und dem Kim Jong-un oder von Nordkorea, das hat netter getönt während der Olympiaden, aber vorher hast du gedacht, da könnte einer einen Knopf drücken. Da könnte einem Angst werden, wenn man den Assad sieht. Oder ein Erdogan in der Türkei, wo man das Gefühl hat, der will das Osmanische Reich wiederherstellen und wie er umgeht mit der Pressefreiheit und Meinungsfreiheit in seinem Land. Da hat es einen deutschen Komiker, der hat sich ein bisschen lustig gemacht über den Erdogan. Da fordert doch der Erdogan, der deutsche Staat, auf, rechtlich und gerichtlich gegen den vorzugehen. Oder der vertreibt gar nichts und verhält sich so. Da könnte man Angst bekommen. Meine Mutter war da letzte Woche und sie hat am Mittagstisch gesagt, ich mache mir echt Sorgen, in was für eine Welt meine Grosskinder geboren werden. Da könnte einem Angst werden. Und genau darum ist die Botschaft von Daniel so wichtig und so hoffnungsvoll. Weil die Botschaft von Daniel, und das werden wir heute in aller Deutlichkeit sehen, keine Zweifel mehr werden bleiben. Gott herrscht über die Herrschenden. Ob sie es wollen wahrhaben oder nicht, Gott herrscht über die Herrschenden. Und der König Nebukadnezar ist der das als erstes zu spüren bekommt. Er ist da selbstsicher, schaut um, findet, ich habe es super gemacht, alles zu meiner Herrlichkeit, und er schickt Gott einen Traum, einen einzigen Traum, der ihn völlig destabilisiert. Das ist der König von Babel, der sagt, eines Nachts lag ich auf meinem Bett und hatte einen Traum, der mir meine Ruhe raubte. Was meine Augen zu sehen bekamen, stürzte mich in Angst und Schrecken. Hey, der Typ hat Schiss. Und dann ruft er all seine Weisen zusammen und sie sagen, wir wissen nicht, was der Traum bedeutet. Und dann sagt er, gut, dann müssen wir halt, wenn niemand mehr weiter weiß, wer holen wir denn? Den Daniel. Und dann kommt der Daniel und er erzählt ihm seinen Traum. Und wir lesen es miteinander. Das ist ein bewegender Traum. Ich, der Nebukadnezar, sah deutlich einen Baum. Er stand in der Mitte der Erde und war unermesslich groß. Das ist das Reich vom Nebukadnezar. Er wuchs und wurde immer größer und mächtiger und sein Wipfel reichte schließlich bis in den Himmel. Man konnte ihn noch vom äußersten Ende der Erde sehen. Alle haben von ihm gehört. Er hatte frische, grüne Blätter und trug so reichlich Frucht, dass alle von ihm genährt wurden. Also da hat es wirklich etwas Gutes gehabt, was ausgegangen ist von dem seinem Reich. Das war nicht einfach nur schlecht gewesen, alles. Die wilden Tiere fanden unter ihm Schatten und in seinen Zweigen nisteten die Vögel des Himmels. Alles, was lebte, ernährte sich von ihm. Plötzlich, und jetzt kommt etwas völlig Unerwartetes, sah ich in meinen Visionen, die mir erschienen, während ich auf meinem Bett lag, einen Boten. Es war ein Engel Gottes und er stieg vom Himmel herab. Achtung, jetzt kommt es von der Regierungsebene. Er rief mit mächtiger Stimme, fällt diesen Baum und haut seine Äste ab, entlaubt ihn und verstreut seine Früchte. Die Tiere sollen aus seinem Schatten fliehen und die Vögel aus seinen Zweigen. Alles weg. Den Stumpf, das untere Teil, und die Wurzeln aber lasst stehen. Da ist also noch Hoffnung. Er soll gefesselt werden und jetzt wechselt das Bild vom Baum zu einem Mensch. Jetzt geht es ums Schicksal von dem König Nebukadnezar. Er, der König, soll gefesselt sein mit einer Kette aus Eisen und Bronze und umgeben sein vom Gras des Feldes. Er soll den Tau des Himmels trinken und sich wie die wilden Tiere vom Gras ernähren. Sein menschliches Herz soll ihm genommen und ihm stattdessen das eines Tieres gegeben werden. Das alles soll 7 Zeiten oder Jahr andauern. Dieser Befehl beruht auf einem Beschluss der himmlischen Wächter und auf einer Anordnung der Engel. Die ganze Welt soll erkennen, dass der Höchste die Herrschaftsgewalt über alle Königreiche der Welt innehat und die Herrschaft demjenigen geben kann, dem er sie geben will. Es hört mit dem Satz auf. Selbst den niedrigsten Menschen, du, kann er zum Herrscher erheben. Ich weiß nicht, ob du Lust hast auf das, aber das ist nicht die Frage. Ich habe keine Lust auf das. Aber Gott ist der, der letztlich das entscheidet. Und der Daniel lässt sich das an und er erschreckt tief. Und er sagt dem König, ich wünschte, deine Finde würden diesen Traum bekommen, aber nicht du, König. Weil er ahnt, was für eine schlimme Botschaft da drin ist. Und wir sehen, dass der Daniel, ich bin mir sicher, Respekt gehabt für den Nebukadnezar und für ihn betet hat. Der hat ja täglich betet. Das ist für mich keine Frage. Und wenn du an einen Putin, an einen Trump, an einen Kim Jong-un denkst, an einen Assad, an einen Erdogan, an all die schlimmen Leute, betest du für sie oder rufst du nur aus? Der Daniel sagt, ich wünschte, deine Finde könnte das den Traum über, aber nicht du, o König. Und er erklärt ihm, dir wird es reich genommen. Du wirst in Wahnsinn abdriften. Du hast noch ein bisschen Zeit, tu noch Gutes, tu den Armen in deinem Reich etwas zu gut und dann wird das kommen und vielleicht gibt es noch Gnade. Und tatsächlich, der König hat noch Zeit, ein Jahr, in diesem Jahr hat er scheinbar wieder vergessen, was es war und dann kommt genau das. Schaut mal den stolzen Mann an und er schaut um und er ist auch zufrieden, berechtigterweise menschlich gesehen. Das ist das große Babel, das ich erbaut habe zur Königstadt durch meine große Macht, zu Ehren meiner Herrlichkeit. Und wir lesen in der Bibel, kaum hat er das gesagt, kommt von oben eine Stimme. Und die Stimme sagt, König Nebukadnezar, hiermit wird dir die Herrschaft weggenommen. Du wirst aus der Gemeinschaft der Menschen ausgestoßen und musst unter den wilden Tieren leben. Du wirst Gras fressen wie ein Rind und das 7 Jahre lang. Bis du erkennst. Was muss er erkennen? Der höchste Gott allein ist Herr über alle Menschen und er gibt Herrschaft, wem er will. Und dann ist er da gelandet. Schaut mal den Unterschied an, es fährt mit dem an. Und dann ist es da. Und wie lange muss er in dem Zustand bleiben? Bis er erkennt. Bis er erkennt, dass Gott der Herr ist. Und das hat mich zutiefst berührt. Als ich das gelesen habe, dass wo der Mann in diesem Zustand, wo denkt, er sei ein Tier, lebt wie ein Tier, nicht mehr menschlich ist, zutiefst plagt in seiner Seele. Was ist es, was ihn heilt? Was tut seine Seele wiederherstellen? Die Erkenntnis, dass Gott der Herr ist. Und er kommt Gnade über, genug zu verstehen, und er berichtet selber, nach dieser Zeit habe ich, hob ich Nebukadnezar meine Augen auf zum Himmel. Endlich schaue ich da rauf und nicht raus. Und mein Verstand kam mir wieder und ich lobte den Höchsten. Und ich pries und ehrte den, der ewig lebt. Sehen wir, was für einen Umgang Gott hat mit den Mächtigen dieser Welt, mit den Putins, mit den, wer auch immer sie heißen. Ich pries und ehrte den, der ewig lebt, dessen Gewalt ewig ist und dessen Reich für und für wert, gegen den alle, die auf Erden wohnen, für nichts zu rechnen sind. Er macht's, wie er will, mit dem Heer des Himmels und mit denen, die auf der Erde wohnen. Und niemand kann seiner Hand wehren und noch zu ihm sagen, was machst du? Und die Erkenntnis heilt der gebrochene Mann. Und ihm wird sogar das Reich zurückgehen, der darf weiter regieren nach dieser Zeit. Da hat es Leute rum gehabt, die haben ihn gern gehabt, scheinbar. Die haben das Regierungsgeschäft weitergeführt und als er wieder beieinander war, als er wieder geheilt war, hat er wieder weiter regieren, weiter dienen. Nicht sein Sohn. Im Daniel Kapitel 4 sehen wir die Geschichte von Nebukadnezar, im Daniel Kapitel 5 von seinem Sohn Belshazzar. Das schauen wir ganz kurz an. Da war ein Stolzer gewesen und blieben. Der Belshazzar, der hat weniger lang regiert, und hat eine riesige Party organisiert. Sie haben die heiligen Gefäße geholt aus der Schatzkammer von all den Völkern, die sie erobert haben. Auch die aus dem Tempel und haben Wein getrunken aus diesen heiligen Gefäßen. Das war ein Sakrileg gewesen. Und sie sind da halb besoffen und dann erscheint aus dem Nichts etwas völlig Destabilisierendes. Eine Hand. Einfach so. Eine Hand. Und schreibt an die Wand. Und schreibt, mene, mene, tekel, urpasin. Und alle geraten in Panik. Was ist da los? Und sie rufen die Weisen. Und die Weisen kommen. Und sie haben keine Ahnung, was sie machen mit dem. Und was macht man, wenn man nicht mehr weiter weiss? Man holt den Daniel. Und der Daniel kommt. Und er muss schon ein bisschen älter gewesen sein zu dem Zeitpunkt und er kennt den Sohn von Nebukadnezar und er erzählt dem Sohn, was sein Vater erlebt hat, wo er wahnsinnig war und wiederhergestellt worden ist durch Demut, die er erfahren durfte. Und dann sagte Daniel zu dem Sohn, aber du, Belshazzar, sein Sohn, hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du das alles wusstest. Er hat gesehen, wie sein Vater, wie ein Tier gelebt hat. Sondern du hast dich gegen den Herrn des Himmels erhoben. Darum wurde von ihm diese Hand gesandt und diese Schrift geschrieben. So aber lautet die Schrift, die dort geschrieben steht. Und jetzt erklärt er, was da an der Wand steht. Mene, mene, tekel, urpasin. Sie bedeutet dies. Mene, das ist oder bedeutet, Gott hat dein Königtum gezählt und beendet. Jetzt ist fertig. Genug heute unten. Tekel, das heißt, man hat dich auf der Waage gewogen und für zu leicht befunden. Peres, das ist, dein Reich ist zerteilt und den Meden und Persern gegeben. Und in der gleichen Nacht kommen die Meder und Perser und übernehmen den Staat und er stirbt. Wir haben da im Daniel zwei grosse, mächtige Herrscher. Der eine, beide stolz, aber der eine hat sich demütigt und der andere nicht. Und wir finden in dieser Geschichte enorme Hoffnung und Zuversicht in einer Zeit der Angst. Wenn wir die Mächtigen anschauen, nochmal, da könnte einem Angst werden. Aber warum müssen wir keine Angst haben? Weil wir den Daniel gelesen haben und wir wissen, Gott herrscht über die Herrschenden und er kann kommen und mene, mene, tekel, urpasin aussprechen. Der kann die destabilisieren mit einem Träumli, mit einem Händli, das an der Wand malt. So einfach. Gott herrscht über die Herrschenden, ob es ihnen passt oder nicht. Auch noch über die heute. Gott herrscht über Putin und über den Trump und über all die netten Leute, die da auch drauf sind. Sind ja nicht alle so schlimm. Und er herrscht auch über den Souverän vom Schweizer Staat, dem Volk. Und jetzt, wenn du das nächste Mal Nachrichten schaust und du hörst, ah, der Putin hat wieder neue Atomwaffen, was brichst du denn in Panik aus? Ja, verstehen wir. Im Daniel geht es darum, dass alle erkennen, dass Gott herrscht. Nicht nur Könige. Auch du und ich. Und ich habe manchmal das Gefühl, wir Christen, wir schauen Nachrichten und brechen gerade in Panik aus. Es ist wie wenn wir gar nicht erkennen, wer da eigentlich Sagen hat. Wir müssen vielleicht lernen, die Nachrichten zu schauen mit der Bibel in der Hand. Also, wenn wir das nächste Mal wieder Nachrichten schauen und es droht in uns, in Angst zu werden, dann denken wir daran, Gott herrscht über die Herrschenden. Und er tut Grenzen setzen. Er sagt manchmal, mene, mene, tekelupa sind. Das ist Grund für grosse, grosse Hoffnung. Das ist etwas sehr Heilsames für uns alle. Das Buch Daniel mal zu lesen. Lesen es ganz durch. Jetzt, das Zweite, was wir lernen, ist, wer Gott nicht als höchsten Herr anerkennt, wird zum Tier. Wir Menschen sind nicht geschaffen, die Obersten zu sein. Wir können nicht umgehen mit absoluter Macht. Wer über sich selber niemand anerkennt, wird gefährlich für sich selber und die, die ihm anvertraut sind. Es gibt kaum etwas Gefährlicheres als Leiter, Politiker, Wirtschaftsleute, Pastoren, Teamleiter, Kleingruppenleiter, Väter, Mütter, die über sich niemand anerkennen. Wo wie der Nebukadnezar sagt, ich bin der Größte. Weil, wer Gott nicht als Herr anerkennt, wird zum Tier. Der wird irgendwann über Leichen gehen, um seine Macht zu erhalten. Und wenn ich Leiter suche, ist das ein Punkt, wo ich immer darauf achte. Sind es Leute, die sich etwas sagen lassen. Nicht, weil ich nachher will befehlen, sondern Menschen, die sich nichts sagen lassen von jemandem, der oben an ihnen ist. Die sind gefährlich. Und wehe einem Staat, der einen Regierungschef hat, der sich selber als der Höchste anschaut, wie der Nebukadnezar. Wehe der Stadt, die Politiker hat, wo oberhalb von sich selber niemand anerkennt. Wehe der Familie, die Eltern hat, die sich selber als die letzte Instanz anschaut. Wehe der Kirche oder der Gemeinde, die Pastoren hat, die meinen, sie seien die letzte Instanz in allem. Wer Gott nicht als höchster Herr anerkennt, wird zum Tier. Es ist gefährlich um die Leute herum. Und darum, wir alle müssen uns demütigen. Denken wir nicht, dass wir ausgenommen werden. Jawohl, Gott hat einen Umgang mit den Mächtigen dieser Welt. Da finden wir grossen Trost. Aber bitte, jeder von uns hier innen hat auch Macht. Nicht ganz so viel wie der Putin. Wir schaffen es nicht auf die Farbe der mächtigsten Liste. Und das ist ganz gut so. Aber jeder von uns hat Macht. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, vor 3 Jahren habe ich auch so einen Moment gehabt, wo ich dachte, es ist gut gegangen mit der Kishona Frauenfeld. Ich habe Kishona Frauenfeld angeschaut und bin richtig zufrieden gewesen. Und das darf man manchmal. An dem ist grundsätzlich nichts falsch. Aber in diesem Moment gibt es eine grosse Gefahr, weil in jedem von uns steckt ein kleiner Nebukadnezar. Und in diesem Moment, wenn ich dann sage, es geht um mich und das ist meine Herrlichkeit und ich habe da etwas gebaut, wo mein Name festhalten soll, dann kippt es. Dann kann Gott sehr destabilisierend plötzlich auftauchen. Mit was auch immer für Methoden. Und ich musste merken, Moment mal, da kann ein Mene Mene Tekelupa sein kommen. Paul über deinem Dienst in der Kishona Frauenfeld. Aber täuschen wir uns nicht. Wer steht noch oben an mir in der Kishona Frauenfeld? Ich bin der verantwortliche Leiter, ja. Aber wer ist noch oben an mir? Und ich meine jetzt nicht der Herr Jesus. GV. Gemeinsversammlung, Versammlung der Mitglieder, das sind im Fall ihr, wenn ihr Mitglieder seid. Und ihr habt auch eine Verantwortung. Und ihr könnt nicht einfach die Schleife und sagen, der Paul. Wenn wir jetzt die GV, ihr, dort in das Bild reintönt, dann kann da auch so ein Ausspruch kommen. Und wir sind an grossen Entscheidungen dran. Und mir geht es eigentlich noch recht gut, jetzt einfach als hauptverantwortlicher Leiter, weil oben an mir sind ihr. Und achten wir darauf, da geht es um Entscheidungen, wo es nicht einfach darum geht, was gefällt mir. Auf was hätte ich auch noch Lust? Sondern was möchte Gott? Weil Gott kann destabilisieren. Gott herrscht über die Herrschenden. Gott herrscht auch, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, über die Mitgliedschaft dieser Gemeinde. Und da muss ich jetzt auch noch mal ehrlich werden. Es gibt nichts Schöneres, als zu dienen unter der Herrschaft Gottes. Dort blüht es am besten auf. Das ist der sicherste Ort, zum Sein und Dienen. Es ist peinlich zu meinen, dass du zu oberst bist. Ich meine, der Nebukadnezar, der war so blind auf der Schüssel gewesen, sorry. Auf dem Dach von seinem Palast stand, sage ich, bin der Größte. Der hat nur so aufschauen. Er ist nicht der Größte. Es ist schon fast peinlich zu meinen, man sei der Größte. In der Siemens, wo ich noch Software geschrieben habe, da habe ich mal eine Entscheidung getroffen und gedacht, da mache ich jetzt einfach. Egal, was die Chefs wollen. So machen wir es. 2 Stunden später ist vom Abteilungsleiter gekommen, Paul, machen wir nicht so. Wir machen es so, wie es der Abteilungsleiter will, gell? Ich habe mich erhoben über ihn. Und ich war blind auf den Schüssen und dumm und es war peinlich. Wer stolz wird, der ist einfach blind. Der anerkennt die Realität nicht. Der arme Nebukadnezar, der meint, dass er der Chef ist. So ein Trottel. Stolz macht uns blind. Demut führt uns, und ich meine nicht kuschen, wirklich verstandene Demut, führt uns in die Fülle vom Leben und vom Dienst. Es gibt nichts Schöneres, als unter Gottes Herrschaft dürfen aufblühen und dienen. Weil dann gibt es anstatt Zerstörung, blüht es auf und kommt das Leben. Anstatt Angst entsteht Vertrauen. Anstatt Vorsicht entsteht Freude und Investition. Das ist wunderbar, kann nichts Besseres passieren. Ein kleiner Tipp für die Mitgliedschaft dieser Gemeinde. Also, wir müssen uns alle demütigen. Und ich lade dich darum ein, zusammen mit dem Nebukadnezar. Und ich lade die Band hier zum Führen kommen. Nicht als Lippenbekenntnis, sondern wirklich. Sagen darum Lobe, Ehre und Preise ich, und jetzt kannst du deinen Namen einsetzen. Wenn es den Nebukadnezar hätte können, dann kannst du das auch. Ich, und jetzt setzt du deinen Namen dort ein. Darum lobe, Ehre und Preise ich, den König des Himmels. Denn all sein Tun ist Wahrheit und seine Wege sind Recht. Und wer stolz einherschreitet, den kann er demütigen. Es ist kaum etwas Heilsames für unsere Seele und für unser Leben und für die Frucht von unserem Leben, als das dürfen zu beten von ganzem Herzen. Und wir haben jetzt ein Lied. Bei deinen Füßen, Herr, ist der höchste Platz. Das ist ganz cool formuliert. Gott bleibt der König, aber bei seinen Füßen, unter ihm, ist der höchste Platz. Und du kannst das Lied einfach hören, kannst es mitsingen, wenn du möchtest. Aber es ist ein Gebet, das das zum Ausdruck bringt. Könnte vom Nebukadnezar sein, das Lied.
Stunden bett dir an. Und Herr, vor deiner Gnade, dir gehört alle, du Herr voll Herrlichkeit, staunend bett dir an. Und Herr, vor deiner Gnade, dir gehört alle.
Und das wollen wir wirklich tun. Wir wollen dich anerkennen. Und Vater, wir danken dir, dass du der König bist und der Vater gleichzeitig. Und wir danken dir, dass die Ausübung von deiner Macht eine ist, die den Mensch wiederherstellt und die Fülle vom Leben zukommen lässt. Und wir bitten dich um Gnade von deinem Geist, dass wir dir anfangen zu vertrauen. Weil so viel Macht auch missbraucht wird in unserer Welt und in unserem Leben und in unseren Familien, haben wir manchmal echt schwer, dir zu vertrauen. Und es ist gleichzeitig so wichtig, dass wir merken, du herrschst ja über die Herrschenden. Bei dir ist irgendwie die Hoffnung und dann fällt es uns gleichzeitig so schwer, dir unser Herz zu öffnen. Und so bitten wir dich um Gnade, dass wir dich als den guten König erkennen, wo wenn wir unser Leben dir anvertrauen und dich als den Herr anerkennen, dass das uns in wunderbares Leben einführt. Herr, wir bitten dich, dass du uns die innere Klarheit gibst. Und wir sind gleichzeitig auch froh, dass du die Welt in dieser Hand hast. Und schützt du uns durch deine Gnade vor dem Stolz zu meinen, wir stechen zuoberst in unseren Familien, in unseren Geschäften, in unseren Gruppen, in unserem Freundeskreis, in der Gemeinde, wo auch immer wir Macht haben und wir haben Macht. Herr, dass wir nicht der Illusion verfallen, dass es einfach bei uns endet, sondern du stehst drüber. Und lass du uns erfahren, was für eine Fülle von Leben da drin steckt. Segne du uns darum mit Frieden. Frieden, was in dieser Welt, bezüglich dem, was in dieser Welt läuft. Aber auch Frieden in Bezug auf Beziehung zu dir. Und sie uns dir anvertrauen. Wir bitten dich um deine Gnade an diesem Punkt. Amen. Das wäre jetzt der Segen gewesen. Und jetzt stehen wir auf und singen.